herzlich willkommen hier im Gottesdienst, im Cinemax, im Gottesdienst der City Chapel. Wir haben heute zwei City Chapel Gottesdienste. Ich meine es nicht damit heute Morgen, heute Abend, sondern eigentlich drei. Wir haben nämlich einen weiteren Gottesdienst parallel in Ludwigsburg. Wir werden da ab und zu einen Regionalgottesdienst haben parallel. Der Jürgen, der lehrt da heute, gleiche Text, den wir hier haben. Und die fangen erst um 10:30 an. Also in 4 Minuten. Genau, wir wünschen Ihnen natürlich auch Gottes Segen. Also wir sind einfach auch regional unterwegs und von dem her wollen wir einfach auch hören und erleben, was da so passiert. Also ihr seid ganz herzlich willkommen hier im Gottesdienst, hier in der Chapel, aus City Chapel. Wir wollen bewusst, wie es auch am Impuls steht, eine Gemeinde sein, auch für die Region. Ihr seid ganz herzlich eingeladen, euch auch zu involvieren, zu investieren, da wo ihr wohnt. Es ist schön, wenn wir hier sonntags zusammenkommen, aber über die Woche finden verschiedene Angebote auch statt. Wenn du neu bist hier in der Gemeinde, bist du herzlich eingeladen, auch nach dem Gottesdienst zum Infotisch zu kommen. Da gibt es verschiedene Anlaufstationen, lernt Leute kennen und dass wir so ins Gespräch kommen können und uns kennenlernen. Gut, wir machen aber jetzt direkt weiter mit Gottes Wort, mit der Predigt und ich bitte euch jetzt schon mal die Bibel aufzuschlagen. Wir machen weiter, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind. Wir sind ja schon länger unterwegs im Korintherbrief. Mal gucken, ob das hier funktioniert. Da müsst ihr schalten. Okay? Gut, dann der Text lautet heute 1. Korinther, Kapitel 10, Vers 14 bis 22 und es geht, das Thema flieht den Götzendienst. Hört sich ein bisschen sehr, in der Fachsprache würde man sagen, kanaanäisch an. Wir beschäftigen uns jetzt schon die längste Zeit in den letzten Wochen in diesen Kapiteln mit dem sogenannten Götzendienst. Dafür erfallen Worte wie Götzenopfer, Fleisch und Götzentempel und Tempelprostitution und so weiter. Das ist alles ein bisschen komplex, kompliziert, weil wir leben ja in einer völlig anderen Zeit. Aber das hat ganz viel auch zu tun mit uns, mit unserer Zeit. Und dieses flieht dem Götzendienst, da geht es speziell um Götzendienst, da möchte ich mal noch mal auf ein Buch hinweisen. Ich hatte vor 3 Jahren, ich glaube sogar, das genau das gleiche Thema gehabt, als wir im Lukas-Evangelium waren, da ging es auch um den Götzendienst, flieht den Götzendienst. Und da habe ich euch ein Buch vorgestellt, das heißt, es ist nicht alles Gott, was glänzt, von Tim Keller. Hat das mal jemand gelesen? Hand hoch. Doch, eine Steigerung von ein paar Prozent. Bestellt euch das Buch, richtig toll. Es sieht auch richtig klasse aus. Sieht aus wie so ein Goldbarren. Könnt ihr irgendwo bestellen. Ich sage jetzt keine Firma, sonst kriege ich nachher Ärger. Am besten SCM, christlicher Verlag. Genau. In diesem Buch schreibt Tim Keller Folgendes, und das möchte ich euch einfach mal einleitend und auch so das Gitteln vorlesen. Bitte die Folie, genau. Was ist ein Götze? Alles, was uns wichtiger ist als Gott, was unsere Gedanken, Gefühle mehr gefangen nimmt als er und von dem wir uns das versprechen, was nur Gott uns geben kann, ist ein Götze. Dabei kann es sich ebenso um die eigene, und jetzt wird aufgezählt, es kann sich um die eigene Familie handeln, wie um den Beruf, um den Wunsch nach mehr Geld oder nach Erfolg oder nach Wertschätzung. Es kann darum gehen, das Gesicht zu wahren oder die soziale Stellung zu verbessern. Eine Liebesaffäre kann ebenso einen hohen Stellenwert einnehmen, wie das Streben nach dem Beifall der Kollegin, nach fachlicher Kompetenz, nach Sicherheit oder Komfort, Schönheit oder Bildung. Auch politische und soziale Anliegen, die Einhaltung hoher moralischer Wertmaßnahmen oder besonders tugendhaftes Verhalten. Selbst Erfolg im christlichen Bereich kann diesen Platz besetzen. Eigentlich braucht man gar nicht weiter zu predigen. Ich denke, hier ist jeder angesprochen, irgendwo in einem Bereich, wenn nicht sogar mehrere. Genau. Das mal zur Einleitung zur heutigen Predigt. Und ich möchte mit euch jetzt mal diesen Text anschauen, den wir uns heute anschauen. Bitte mal den Text. Genau. Diesen Text gucken wir uns heute an. Da geht's nochmal speziell, Vers 14, darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst. Ich rede aber zu Verständigen, dass ihr das beurteilt, beurteilt das, was ich euch sage. Und dann gehen wir das jetzt gleich mal. Den Text habt ihr jetzt erstmal hier. Ich möchte den mit euch dann Schritt für Schritt durchgehen. Jetzt bringt nämlich Paulus einen Vergleich und spricht über das Abendmahl. Das sind so die sogenannten Einsetzungsworte. Und wir fragen uns, was hat denn das Abendmahl jetzt damit zu tun? Dann vergleicht er das nachher noch in den nächsten Versen mit den alttestamentlichen Opfern. Und dann kommt er wieder zurück und spricht die Korinther direkt an und sagt ihnen, hey Leute, ihr müsst aufpassen, wenn ihr in diesen Götzenopfertempeln unterwegs seid, das hat was mit Mächten zu tun teilweise. Und am Schluss geht er nochmal darauf ein, in dem letzten Vers, Vers 22, oder wollen wir den Herrn etwa zur Eifersucht reizen? Sind wir etwas stärker als er? Und das schauen wir uns jetzt mal Schritt für Schritt an, was Paulus damit meint. Bitte mal den Vers 14. Darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst. Ich rede als zu Verständigen. Beurteilt ihr, was ich sage? Ich meine, wir haben jetzt wirklich die letzten Wochen ausführlich über die Hintergründe gesprochen. Und da möchte ich jetzt gar nicht mehr so drauf eingehen, was da alles war. Dieser Spagat bei den Korinthern, auf der einen Seite Freiheit, auf der einen Seite waren sie freigemacht durch das Evangelium. Dann auf der anderen Seite waren sie noch immer noch in ihren alten Gewohnheiten drin, in ihrer Kultur drin. Und es waren Dinge, die waren so eng verwoben. Jürgen hat es schon öfters dargestellt. Ja, wenn du in auf, könnt fast sagen, wenn du da ins Steakhaus gehen wolltest, dann musstest du in den Götzentempel gehen. Das waren die Steakhäuser der damaligen Zeit. Ja, da wurde dann Fleisch serviert, was eigentlich den Götzen geweiht war. Und das war alles ein bisschen schwierig für die Leute. Und teilweise ging das bis in kultische Prostitution rein. Also das heißt, Leute in der Gemeinde, Christen, waren tatsächlich aktiv mit Prostituierten unterwegs. Also da waren Dinge, die waren richtig krass. Und Paulus versucht hier sozusagen schon fast wieder am Schluss das nochmal aufzurollen und zu sagen, Leute, das können alles Arten von Götzendienst sein. Denn, und das ist der Schlüssel, denn hier geht es um Identifikation. Ja, jetzt schauen wir uns mal Vers 16 an. Identifikation, er erklärt das nämlich anhand von dem Abendmahl. Was passiert denn beim Abendmahl? Ihr alle wisst, was Abendmahl ist. Ihr habt alle schon viel das Abendmahl genommen. Wir gehen jetzt in die Karwoche rein, Karfreitag. Wir werden auch hier Karfreitagsgottesdienst haben, Ostergottesdienst, wo wir das auch nochmal nachgehen wollen, was da passiert ist. Da heißt es im Vers 16, der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus. Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus. Denn ein Brot, ein Leib sind wir die vielen, indem wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Also, was will Paulus damit sagen? Bei dem Abendmahl identifizieren wir uns mit dem Herrn Jesus. Ihr alle wisst, wie ein Abendmahl funktioniert. Ja? Da gibt es Brot und da gibt es ein Kelch. Wir werden das auch nachher im Anschluss an den Gottesdienst machen. Das hat eine ganz starke Bedeutung. Denn indem wir diesen Wein oder bei uns ist es Saft trinken und vom Brot essen, bringen wir zum Ausdruck, das ist für mich. Jesus, der ja den Leib, das Brot symbolisiert und das Blut, was er vergossen hat, den Saft, damit bringe ich zum Ausdruck, das ist eins und eins für mich. Das ist nicht nur in der Distanz, sondern ich greife das. Ich greife das. Wir haben eben dieses Lied gesungen, ja, dass ich mich sehne nach seinem liebenden Arm, dass er mich in den Arm nimmt. Und das soll das ein bisschen zum Ausdruck bringen, dass wir das greifen mit unseren Händen und wir nehmen das und wir nehmen das ein. Wir nehmen das in unseren Körper auf. Ich identifiziere mich sozusagen mit dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Er hat es für mich getan. Und dann geht Paulus einen Schritt weiter und bringt uns das alttestamentliche Opfer, Vers 18, genau. Seht auf das Israel nach dem Fleisch, heißt es da. Also, sprich, die Juden, die jüdische Religion, sind nicht die, welche die Schlachtopfer essen in Gemeinschaft mit dem Altar. Also Paulus nimmt uns jetzt wieder mal mit, ganz weit zurück, beziehungsweise in den Alltag der Juden, das haben sie ja immer noch gemacht, sie haben ja geopfert. Und dort wurden ja Tiere geopfert. Und wenn ihr im Alten Testament mal nachlest, wie das gemacht wurde, da hat der Priester oder die Person, die halt Opfer brachte, ein Schuldopfer, ein Sündopfer, hat in der Regel die Hand auf das Opfertier gelegt, um sich mit dem Tier zu identifizieren. Und dann wird das Tier geschlachtet, zum Ausdruck zu bringen, eigentlich bin ich dieses Tier, was dort sterben muss. Ich identifiziere mich mit diesem Tier. Das war diese ganze Geschichte gewesen. Und das versucht Jesus oder Paulus versucht das hier nochmal deutlich zu zeigen. Also, dass diese zwei Beispiele, die Paulus bringt, ich identifiziere mich mit dem Opfer. Im Glauben an Jesus identifiziere ich mich mit ihm. Deswegen finde ich das auch so krass und so super, dass Gott uns dieses Ding mit dem Abendmahl gegeben hat, ja? Dass wir hier was zum Greifen haben, zum Schmecken haben, zum Fühlen haben, zum Aufnehmen haben. Dass es nah ist. Das ist eins für mich. Da passt kein Blatt mehr zwischen uns. Weil es ist in mir drin. Es ist nicht nur außen. Also. Sowohl beim neutestamentlichen Abendmahl als auch beim alttestamentlichen Opfer geht es um Identifikation des Handelnden mit Jesus, in dem Fall Jesus. Und hier ist wieder jetzt die Parallele zu den Korinthern. Paulus macht deutlich, oh, schaut mal Leute, und jetzt geht ihr in diesen Götzenopfertempel und indem ihr dort die Ritualien mitmacht, macht ihr euch ja auch ein Stück weit eins damit. Ihr identifiziert euch ja damit in diesem kultischen Tempel. Und im Worst Case sogar mit den Prostituierten, die da waren. Das war ja interessant, war das ja schon, dass diese kultischen Prostitutionen sollten ja genau das auch wieder zum Ausdruck bringen. Da ist was zum Fühlen. Ja, das kann ich so richtig für mich, das ist was, das zieht mich dahin. Und da schreibt Paulus, wow, passt auf, flieht davor. Vers 19. Was sage ich nun? Dass das einem Götzengeopferte etwas sei oder dass ein Götzenbild etwas sei, das haben wir schon längst klar gemacht. Natürlich nicht. Wir wissen, dass es keine Götzen in dem Sinn gibt. Und die Korinther, viele Korinther sagten auch, was ist denn schon dabei? Kann uns ja eh nichts anhaben. Wir sind ja errettet. Aber was dahinter steckt, und das steht dann im Vers 20, nein, sagt Paulus, sondern das, was sie opfern, was dort gemacht wird, opfern sie den Dämonen und nicht Gott. Und da passiert jetzt die Identifikation. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Ihr könnt nicht das Herrnkelch trinken, und hier kommt die Kombination, ihr könnt nicht das Herrnkelch trinken, also das Abendmahl feiern, Gemeinschaft mit Gott haben und gleichzeitig den Dämonenkelch, also dahin gehen und die ganzen Praktiken mitmachen und denken, du bleibst unbeschädigt. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch des Dämonen. Also vielleicht könnte man es ganz salopp ausdrücken, man kann nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Ganz einfach. Und im Bild gesprochen ist der letzte Vers hier, im Bild der Hochzeit, im Bild einer Beziehung, einer Liebesbeziehung gesprochen. Oder wollen wir den Herrn, Vers 22, oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir etwas stärker als er? Eifersucht ist das absolut richtige Wort dafür. Weil hier geht es, deswegen passt das Lied so perfekt, was wir vorhin gesungen haben. Ich singe dir ein Liebeslied. Das ist eine Liebeserklärung. Aber wir erwidern ja nur die Liebeserklärung. Gott hat ja bereits seine ganze Liebe in uns reingegeben und tritt mit uns in Beziehung. Das haben die Korinther erlebt. Wir haben Vergebung, wir haben Erlösung. Jesus ist da. Und jetzt ist das wie so eine Hochzeit, wie so eine Verbindung, eine intime Verbindung, die ja im Abendmahl nochmal so deutlich wird. Weil Mann und Frau, die zwei werden ein Fleisch. Und hier beim Abendmahl deutlich zu machen, du nimmst mich auf, du bist in mir drin. Genau. Und das ist dann der Punkt, warum Gott sagt, weißt du, und das ist wie eine Beziehung, wenn du verheiratet bist oder du bist verliebt und du siehst, dass dein Partner mit einem anderen rummacht, dann wärst du eifersüchtig, hoffentlich. Ja? Das kann ganz banal sein. Ich weiß, das erste Mal, wo ich mal so richtig extrem eifersüchtig war, das war, wir waren auf eine Hochzeit eingeladen. Damals waren wir noch befreundet oder ich glaube sogar schon verlobt. Und ich kann nicht tanzen, Leute. Kann ich nicht. Das war ja früher bei uns Sünde, aus dem Kreis, wo ich herkomme. Ja. habe ich euch mal erzählt. Und Sarah ist eine begnadigte Tänzerin und dann waren wir auf der Hochzeit, ja, und dann wurde da halt getanzt und dann wurde halt Sarah von jemand anders aufgefordert zu tanzen. Und die haben da was hingelegt, ja, und ich sitze dann da. Erst war ich so ganz, dachte ich, ja, ja, lass sie tanzen, ja. Und dann irgendwie, Brummel, 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 ja. Und ich dachte, was ist das für ein komisches Gefühl? Und sie kam nachher wieder zurück und war richtig happy und so. Und ich. Ja, ihr kennt solche, das gibt es ja nicht nur einmal, aber das gibt es mehrmals. Was kommt dann? Da kommt Eifersucht. Und das ist diese ganze Geschichte hier, worum es einfach bei dieser ganzen Sache geht. Es geht um Liebe und es geht um Eifersucht. Aber nicht eine krankhafte Eifersucht, sondern wie es heißt, Gott sehnt sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ. Und da sind wir jetzt ganz praktisch hier beim Thema. Das ist der erste Punkt. Flieht den Götzendienst. Und ich lese euch nochmal die Einleitung vor, dieses Zitat. Und zwar nur ein Auszug. Was ist ein Götze? Alles, was uns wichtiger ist als Gott, was unsere Gedanken und Gefühle mehr gefangen nimmt als er und von dem wir uns versprechen, was nur Gott uns geben kann, das ist ein Götze. Und darum diese krasse Aussage, flieht dem Götzendienst. Welches Wort steht im Fliehen drin? Flucht. Und was kommt uns da gerade in den Sinn? Flüchtlinge. Das hören wir ja von morgens bis abends. Ja? Und ich musste so drüber nachdenken. Flüchtlinge lassen alles hinter sich. Sie lassen ihre Heimat hinter sich, ihre Familie in Besitz, weil sie um ihr Leben fürchten. Und so genau in dieser Illustration gesprochen, sollen wir auch Flüchtlinge sein vor dem Götzendienst. Weglaufen. Egal. Und wenn wir alles andere dabei verlieren. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Warum eigentlich? Was ist eigentlich so schlimm daran? Wir haben ja eben wirklich sehr schöne Sachen auch gehört. Familie und beruflicher Erfolg und Wertschätzung, soziales Engagement. Was ist so schlimm daran? Da ist gar nichts schlimm dran. Das ist sogar richtig gut. Auch mit Leidenschaft dabei zu sein, das ist richtig gut. Aber das Problem wird dann, wenn diese Leidenschaft oder das, was ich da tue, wenn ich da nicht mehr Herr meiner selbst bin, wenn ich merke, ich brauche das so stark, dass ich ohne das nicht mehr leben kann, dass das meine ganze Identifikation, meine Identität ausmacht. Darum geht's ja. Es geht ja um Identität. Und wenn mir das weggenommen wird, dann bin ich nur noch ein halber Mensch oder bin ich kein Mensch mehr. So schön sie, wie sich das anhört, wenn man sagt, ich kann ohne dich nicht leben. Ja, das sagt man ja häufig. So, wenn zwei Menschen verliebt sind, das ist eine schöne Aussage. Das soll was Tiefes zum Ausdruck bringen, hat aber auch eine gewisse Gefahr. Genau das, was es hier nämlich sagt. Ich möchte mit euch mal zwei Gründe anschauen, warum wir fliehen sollten. Und der erste Grund ist, du bist nicht dazu da, als Sklave zu dienen. Du bist nicht da oder du bist nicht dazu geschaffen, Sklave zu sein. Du sagst, ich bin doch kein Sklave. Ich lebe in einer der freisten Nationen der Welt. Andere sind vielleicht Sklaven, aber ich bin doch kein Sklave. Doch Paulus sagt den Galatern, dass jeder Mensch von Natur aus unter die Elemente der Welt versklavt ist. Sogar die Korinther bekommen, ihr könnt das habe ich jetzt nicht hier ausgedruckt, aber ihr könnt das gerne mal nachschlagen. Im 1. Korinther 6, Vers 9 sehen wir das, wo Paulus aufzählt, in welchen Arten von sozusagen Sklavereien diese Leute drin waren. Und er sagt, und jetzt seid ihr frei geworden. Und jetzt seid ihr frei geworden. Wir brauchen hier heute Morgen, und mir geht es auch nicht darum, eine Auflistung jetzt zu machen von irgendwelchen modernen Götzen. Sondern mein Wunsch ist, dass wir im Laufe jetzt dieser restlichen Zeit, die wir haben, dass dir und mir und uns allen das vor Augen geführt ist, wo sind die Dinge, wo ich ganz stark meine Identität drin habe, vielleicht so stark, vielleicht zu stark, dass ich da unter Umständen in Gefahr stehe, in eine Falle reinzulaufen oder in einer falschen Abhängigkeit auch oder überhaupt Abhängigkeiten sind ein Stück weit immer falsch drin stehe. Wir haben eben Tim Keller gehört. Wie gesagt, er hat verschiedene positive Dinge angesprochen. Aber wenn es um dieses Götzendienst-Ding geht, dann geht es eigentlich so ein bisschen um das, was das englische Wort ausmacht, Idol. Ihr kennt das, oder? Das Wort Idol. Es gibt eine Sendung in Amerika, die heißt American Idol. Ja, ihr kennt sie alle. Ihr wisst, was das für eine Sendung ist, oder? In Deutschen. Gut, macht mal die deutsche Version. Deutschen, die kupfern ja gerne alles ab. Sogar schon beim Logo, bei allem drum und dran. Genau, American Idol. Deutschland sucht den Superstar. Das ist irgendwas, wir sehnen uns danach. Wir sehnen uns nach Erfolg. Wir sehnen uns nach den Dingen, die uns wichtig ist. Und wisst ihr was? Jeder Mensch, und das ist in Menschen drin, wir sind als Menschen geschaffen, das ist eigentlich der Sinn des Lebens, wir sind als Menschen geschaffen, um anzubeten. Man könnte sagen, der Sinn des Lebens ist Anbetung. Jeder Mensch. Du kannst vielleicht jetzt hier sitzen und du kannst sagen, ich habe mit dem Glauben nichts am Hut, aber du bist ein Anbeter. Jeder Mensch ist ein Anbeter und es kommt immer darauf an, was du anbetest. Deswegen finde ich diesen Titel American Idol richtig gut gelungen. Im Deutschen wäre das ein bisschen schwierig, ja. Deutscher Götze oder, sie haben dann irgendwie einen anderen Titel gewählt, ja. Aber es ist so. Jeder ist ein Anbeter. Das sagt übrigens Luther auch, wenn du den großen Katechismus mal durchliest. Dort steht das auch sehr schön geschrieben. Und das ist von dem her problematisch. Denn wenn du nicht Gott anbetest, dann ist die Frage, was ist das Objekt deiner Begierde? Was betest du an? Wenn jeder ein Anbeter ist. Und ich glaube, dass daher auch viele Beziehungen kommen, weil wir zu viel in Objekte, in Ziele, in Träume, in Beziehungen reinlegen. Dass da auch viele Eheprobleme, viele Beziehungsprobleme, viele seelische Probleme, viele Abhängigkeiten, Charakterschwächen, Sorgen, Sünden aller Art auch her resultieren. Weil das Objekt meiner Anbetung halt nicht Gott ist, sondern Dinge, Menschen, irgendwelche Ziele. Jetzt wäre mal interessant zu fragen, wie erkennst du Götzen in deinem Leben? Wie erkennst du das? Wie gesagt, vor 3 Jahren hatten wir schon mal auch so ein paar Punkte uns angeschaut. Und ich habe euch mal ein paar Sachen mitgebracht. Der erste steht schon da. Ein Punkt wäre zum Beispiel, welche Tagträume hast du? Träume an sich sind ja gut. Aber die Frage ist, was träumst du? Wovon träumst du? Vielleicht auch in der Nacht, im Unterbewusstsein kommt ja da auch vieles rauf, aber vielleicht auch am Tag. Ich meine, träumst du von irgendwelchen Ferienzielen, von Erfolg, von tollen Frauen, von charmanten Männern, von Beliebtheit, von Computer, von Mode, von Autos? Das kann total verschieden sein. Oder träumst du einfach von deinem Kühlschrank zu Hause? Ja? Von der geheimen Box, wo die Sweeties drin sind? Das macht übrigens die Werbung zunutze. Ich habe gestern die Schlusskonferenz gehört der Bundesliga und das ist hochinteressant, wenn man danach die Werbung sich anguckt. So, und jetzt ein kühles Bier, endlich, ja. Ich weiß nicht, vielleicht ist das der Traum, das Ziel dann erreicht, der persönliche Himmel, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle, die Werbung macht es zunutze. Was träumen wir? Was möchte ich unbedingt haben? Dann wäre ein zweiter Punkt die Frage, was würdest du machen, wenn? Was würdest du machen, wenn du zum Beispiel genug Geld hättest, um dir jeden Traum zu erfüllen? Wer wird Millionär? Ich merke, ich habe heute Morgen irgendwie so viele Fernseh- und Sachen. Nicht, dass ihr denkt, da komme ich gleich noch zu. Wer wird Millionär? Da fragt Günther Jauch in der Regel nach ein paar tausend Euro, wenn die am Konto sind, was würden sie mit dem Geld machen? Ja, achte mal darauf, wenn du das vielleicht irgendwann mal anschaust. Was würden Sie mit diesem Geld machen? Meistens kommt da irgendwelche banalen Sachen raus, wie Weltreise oder so irgendwas. Vielleicht hängt es auch ein bisschen damit zusammen, hat Sarah mir heute Morgen so gesagt, vielleicht hängt es damit zusammen, dass man einfach so das füllen möchte. Ja, dass man sagen will, wenn ich das habe und dies habe und jenes habe, dann bin ich erfüllt. Dann habe ich alles, was ich brauche. Vor Jahren war dort ein Mann am Stuhl, das war der Pastor Mignon, der ist Methodistenpfarrer in Siegen. Der war damals mein Allianzvorsitzender gewesen, ja, vor vielen, vielen Jahren. Und der war beim Jauch am Stuhl gewesen und der hat 125.000 Euro gewonnen. Und er hat fast die gesamte Summe einer Familie geschenkt, gegeben, die in Not war. Das hört sich gut an, aber ganz ehrlich, vielleicht denkt der Einzelne, cool, aber, also vielleicht hätten wir doch ein bisschen, ja, wir hätten denen ja auch 20.000 Euro schenken können und dann hätten wir immer noch was anderes machen können mit dem Geld. Ja, und die Frage ist halt, was würden wir machen? Das ist manchmal so was Banales, wenn es hier ums Geld geht, oder? Das Dritte könnte ein Indiz sein oder eine Frage sein, wer ist dein Retter, der dich in deinen Himmel bringt? Viele von uns haben einen persönlichen Himmel. Ich meine, nicht den Himmel, aber den Himmel, wo wir sagen, wenn ich das habe, dann ist gut. Wenn zum Beispiel dein persönlicher Himmel Erfolg ist, dann ist der Retter, da gibt es auch immer einen Retter, dann ist der Retter zum Beispiel die Karriere im Beruf oder zum Beispiel erfolgreiche Kinder. Wenn dein persönlicher Himmel eine Beziehung mit einem Partner ist, weil du sagst, ich bin halt eben Single und das ist die Hölle für mich. Wenn ich einen Partner habe, dann bin ich im Himmel. Dann ist natürlich der Retter jemand, der dich aus diesem Single-Dasein rausholt. Prince Charming, ja, zum Beispiel. Der Wunsch ist legitim, aber nicht um jeden Preis. Ich kenne gute Christen, die sind dadurch wirklich zu Sklaven geworden. Durch diesen vermeintlichen Retter. Indem sie sprichwörtlich ihre Seele verkauften. Ein Stück weit ihn als den Gott ansahen, ja, der sie in diesen Himmel reinbringt. Und sie wurden im wahrsten Sinne des Wortes versklavt. Sie waren nicht mehr Herr oder Frau ihrer selbst. Und haben das getan, nur um dorthin zu gelangen. Und das ist dann tragisch. Und dann wäre eine weitere Frage. Wo verbringst du die meiste Zeit? Wo verbringst du die meiste Zeit? Okay, ich meine auf der Arbeit, ist klar. Aber das müssen wir irgendwie alle auch machen. Aber Arbeit ist auch ein interessantes Thema. Aber ich meine jetzt mal die Freizeit. Stell dir mal vor, da gibt es einen fiktiven Besuch eines Korinthers. Ein Korinther aus der damaligen Zeit, von dem wir vorhin gesprochen haben, wird in unsere Zeit gebeamt. Ja? Und dieser Korinther sieht, er wirft einen Blick abends in die Wohnzimmer von 80 Millionen Deutschen. Da hat es schöne Sofas, Polstergruppen und die sind irgendwie alle so gruppiert, die Leute sitzen schön zusammen, sie reden gar nichts miteinander. Sie schauen alle auf ein bewegendes Bild, ein großes Bild, das bewegt sich ständig und das ist immer etwas anderes. Und während sie in dieses ganzen Abend lang, und der Korinther denkt, es muss ja stinklangweilig sein, den ganzen Abend nichts reden, immer in diese Kiste rein gucken und reichen sie sich dann kleine Speis- und Trankopfer, ja. Und währenddessen geht er vielleicht dann weiter, das ist irgendwo in einem kleinen Räumchen, da sitzen ganz der Rest dieser anderen Millionen sitzt vor kleineren Bildern, ja, sie haben so ein Brett vor sich, wo die ganze Zeit drauf rumhauen und in der anderen Seite sowas, das sieht aus wie eine Maus, ja, und die schieben sie, die ständig und spielen immer mit dieser Maus. Und sitzen wie es gebannt davor und haben schon ganz rote Ohren. Und dieser Korinther denkt, wow, das stehen wir doch eigentlich ganz gut da mit dem, was wir machen. Ja, also das soll jetzt nicht wertend sein, versteht ihr? Ich möchte nur so ein bisschen, das geht uns ja allen so, die Frage zu stellen, welchen Stellenwert nimmt das ein? Welche Aufmerksamkeit nimmt das ein? Wie viel Zeit verbringen wir da? Und das ist mit der Zeit ist ja sowieso auch so eine Sache. Wo verbringen wir die meiste Zeit? Kann mein Beruf ein Götze werden? Ich frage jetzt mal ganz persönlich, kann meine Berufung, kann mein Amt als Pastor ein Götze werden? Ja, selbstverständlich. Frag mal meine Frau, frag mal die Sarah, wenn sie manchmal sagt, ich habe den Eindruck, die Gemeinde, das ist dir wichtiger als die Familie zum Beispiel. Ja, das ist ein Alarmsignal. Das heißt, oh, ich tue das doch alles für den Herrn. Und gerade im geistlichen Dienst, Leute, da kann man das ganz schön vergeistlichen, wie man sowieso jeden Götzen vergeistlichen kann. Du brauchst nur oben drüber zu schreiben, ja, Gott hat mir das ja gezeigt. Okay? Und so ist es auch in der Pastorendienst, kann ein Götze werden. Ja, ich tue das doch nur für Jesus. Sich dann mal zu fragen, was steckt wirklich dahinter? Der springende Punkt. Und jetzt glaube ich auch, dass du gewisse Dinge da hast, die bei dir ablaufen, wo du sagst, ja, das stimmt. Und das sind Dinge da, da müsste ich eigentlich neu priorisieren. Es ist immer ein Kampf, das ist völlig klar. Ich denke gerade an uns Familien, ja, da ist der Beruf, das ist die Familie, das sind die Aufgaben in der Gemeinde, Entschuldigung, und. Und das ist eine ständige Auseinandersetzung und das ist auch gut so. Aber was nimmt uns da gefangen? Wisst ihr, wo wir eigentlich neu priorisieren könnten. Und wir haben eben von Flucht gesprochen. Und wenn das Thema heißt, flieht den Götzendienst, dann gibt es natürlich auch in der Regel ein Ziel, wohin die Flucht geht. Ich denke da wieder an die Flüchtlinge. Sie fliehen von der verlorenen Identität und suchen einen neuen Himmel. Und in der Regel ist dieser Himmel Deutschland. Ja, man muss mir mal ehrlich sagen. Aber wenn du überlegst, wenn du jetzt zum Beispiel mal diese Flüchtlinge in Idomeni siehst, in welchem Elend diese Menschen leben, und sie harren dort aus, weil sie ein Ziel haben, sie wollen aus diesem Elend, wo sie rauskommen, wollen sie in ihren Himmel hineinkommen und ist kein Weg zu weit und kein Preis zu hoch. Und ich denke, wir können da einiges lernen. Das ist nämlich genau der Punkt, dass wir sehen müssen, wie viel sind wir bereit zu zahlen, um vom Götzendienst wegzukommen, um wegzufliehen hin zur neuen Identität. Und das ist der letzte Punkt. Mit dem Punkt jetzt muss ich mal gerade gucken. Genau. Ich glaube, ich habe jetzt mit meiner PowerPoint da ein bisschen. Machen wir weiter. Gut, das ist der letzte Punkt. Du musst, und jetzt geh nochmal zurück, ich habe mit meiner PowerPoint ein bisschen durcheinander gehabt. Entscheidend ist, du musst den Götzen nicht einfach wegschmeißen, das funktioniert nicht, sondern du musst ihn sozusagen austauschen. Der einzige Weg, sagt C.S. Lewis, um von unseren menschlichen und materialistischen Götzen freizukommen, ist nicht, dass wir sie einfach aufgeben, sondern wir müssen sie ersetzen. Wir müssen sie ersetzen. Was bedeutet das? Ich habe eben gesagt, wir sind dazu geschaffen, um anzubeten. Jeder betet an. Wir müssen das Objekt der Anbetung austauschen. Was ist das höchste Gut der Anbetung? Und ersetzen, das ist Gottes Wunsch, Gottes Maßstab, geschieht dadurch, indem wir ihn ersetzen mit Gott. Und da bitte mal die nächste Folie. Nochmal. Genau. C.S. Lewis sagt, wenn wir nun in uns selbst das Bedürfnis entdecken, das durch nichts in der Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus doch schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen wurden. Und das ist der Punkt. Weil wir dieses Bedürfnis erfüllt sich halt nicht in Beziehungen, in Familien. Ich habe eben gesagt, dadurch kommen oft auch die Probleme, weil ich ein zu hohes Bild habe, oder eine zu hohe Erwartungshaltung an meine Ehefrau, weil ich eine zu hohe Erwartungshaltung habe an meinen Beruf, an meine Familie und so weiter. Dadurch entstehen Probleme, weil das Gegenüber für mich vielleicht mein Gott ist. Und C.S. Lewis sagt, wir müssen das ersetzen, weil wir verstanden haben, es gibt etwas, was wirklich dieses erfüllen kann, was in uns drin ist und nicht die Beziehung, die wir haben. In Epheser 2, Vers 10 steht, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete zu erfüllen. Also, wir sind Gottes Werk und Gott hat uns geschaffen, dass wir anbeten. Und er hat uns dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Nämlich das oberste Ziel, Gott anzubeten. Gott zu suchen, seine Nähe zu suchen. Flucht und Flucht hin zu Gott. Immer hinwenden zu Gott. Dort finde ich Antwort für meine Fragen. Schaut mal, das erste Gebot lautet, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, ja? Das steht in 2. Mose 20, Vers 2. Und vorher sagt Gott, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Gott hat uns, wenn du Christ bist, wenn du ein Mensch bist, der Jesus kennt, Gott hat dich aus der Sklaverei der Sünde rausgeholt. Das ist dieses Bild. und er hat dich bewusst rausgeholt, damit du in eine neue Identität reinkommst. Damit du ihn suchst, damit du seine Gegenwart suchst, damit er das Objekt, was würde ich mal sagen, das Objekt der Begierde wird, dass er das Objekt der Anbetung wird. Und da führt er uns in eine neue Freiheit hinein. Galater 5 heißt es, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Und dort finden wir dann das, und wenn wir diesen Ankerpunkt festmachen, wie diese Flüchtlinge, die sagen, ich lass nicht davon ab, ich bleibe hier an der Grenze hocken, bis sich diese Türen öffnen und wir unser Ziel erreichen können. Und wenn das unser tiefster innerer Wunsch ist, dann ist das unser Fixpunkt und von dem her können wir auch die anderen Beziehungen angehen, weil die plötzlich einen anderen Wert bekommen. Sie kommen auf eine normale Ebene, nicht auf diese Ebene, die unerreichbar ist. Ich muss mich nicht kaputt machen, ich muss nicht vergehen, wenn es einen Ehestreit gibt oder wenn ich auf was verzichten muss, selbst wenn ich die Arbeitsstelle verliere, da geht die Welt nicht unter, sondern ich weiß, letztendlich habe ich meinen Wert ja nicht in der Arbeit, ich habe meinen Wert nicht in meinem Partner, nicht das ist mein Gott, nicht das ist mein Himmel, nicht das ist mein Retter, sondern er ist mein Retter. Und dadurch geschieht Heilung. Und durch diese Beziehung kann ich jetzt ganz anders, aus einer ganz anderen Perspektive, diese einzelnen Dinge angehen. Und das möchte Jesus für uns bewirken. Diesen Prozess, in dem befinden wir uns drin. Darum sind wir Gemeinde. Und deshalb, nochmal ganz am Schluss, weiter. Genau, noch mal eins weiter. Und deshalb am Schluss der Vers 16 noch mal. Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Und das ist so cool, dass Gott dir, wir sind ja alle einzelne Menschen vor Gott, wo Gott sich sehnt, dich wieder neu in den Arm zu nehmen oder das erste Mal. Und Gott gibt uns durch dieses Abendmahl wiederum einen Weg zu sagen, okay, Gott, jetzt stehe ich hier, jetzt habe ich vielleicht auch noch viele Fragezeichen, mir sind vielleicht ein paar Dinge klarer geworden, ich habe vielleicht auch meine Götter oder meinen Gott gesehen oder meinen vermeintlichen Retter, den ich loswerden muss, was mache ich jetzt? Und hier gibt Gott uns was Greifbares. Natürlich auch die Zeit mit ihm, das Gebet und so weiter. Aber dass wir als Gemeinde uns jetzt wieder neu entscheiden, an diesem Sonntag, an dem 20. März 2016, ich nehme jetzt das Mahl und sage Gott, und jetzt sage ich dir noch einmal neu. Und ich sage es den ganzen anderen Göttern, du bist mein Gott. Wie Jesus sagt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon zum Beispiel und dem Geld, ja. Und ich sage Gott, und ich bringe das jetzt zum Ausdruck, ich feiere jetzt dieses Mahl mit dir, als würde ich jetzt mit den Jüngern am Tisch sitzen, kurz vor der Passion, kurz vor deinem Leiden und sage, Jesus, du bist mein Gott, du bist das Objekt meiner Begierde, du bist der, den ich anbeten will. Und hier möchte ich wieder Heilung erleben, vor deinem Thron, in deiner Nähe. Und das wollen wir jetzt auch praktizieren. Ihr könnt schon mal nach vorne kommen, indem wir unseren Gott jetzt auch da nochmal so suchen. Das ist die stärkste Anwendung, wie wir das überhaupt machen können. Und während wir das Abendmahl dann gemeinsam feiern, glaube ich auch, dass Gott dir Offenbarung geben kann. Du nimmst es auf, weil du nimmst ja Christus wieder neu auf. Wir glauben nicht, dass sich diese Elemente verwandeln. Ja, in der katholischen Kirche spricht man von einer Transsubstitution, von der Verwandlung der Elemente. Aber ich glaube, wie Luther das sagte, hier findet etwas statt. Luther spricht von einer geheimnisvollen Verwandlung. Ich glaube, wenn wir das Abendmahl nehmen, dann können wir uns sagen, genauso wie ich das nehme, so darf ich sagen, ich nehme Christus ein Stück weit auf. Ich mache das praktisch. Und ich sage, Christus, ich nehme dich wieder ganz neu auf und ich möchte dich ermutigen, wenn du jetzt hier sitzt und du hast keine persönliche Beziehung mit Gott, mit Jesus. Jesus sagt, sieh, stehe vor der Tür und klopfe an. Und er ist jetzt hier. Und du brauchst nur die Türe aufzumachen. Er ist dafür ans Kreuz gegangen. Er musste unendlich leiden, um dir wieder den Weg frei zu machen. Den Weg frei zu machen. Den ganzen Müll, ja, wenn man das immer sieht, diesen ganzen Kruscht da aus dem Weg zu räumen und den Blick frei zu machen zu dem einzig wahren Gott. Und den kannst du einladen in dein Leben. Lass uns mal aufstehen. Ich möchte einfach ein Gebet vorsprechen, wo du vielleicht das erste Mal die Götter in deinem Leben vertauschst. Wo du das, was dir bisher das Wichtigste war, so wichtig, wo du vielleicht auch schon dran zerbrochen bist an Dingen, weil du sie zu fest gehalten hast. Das kann eine Beziehung sein, die dich das fast runtergeworfen hat auf den Boden. Es gibt Leute, die machen im Leben ein Ende, weil da plötzlich was fehlt. Oder das kann der Job sein, der dir weggegangen ist. Und das hat dich in eine existenzielle Krise reingebracht. Und hier steht Gott und sagt, ich stehe vor der Tür, ich klopfe an. Oder er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig, die ihr beladen seid. Legt euer Zeugs bei mir ab, ich will euch Ruhe geben. Und bete einfach dieses Gebet nach. Jesus, ich danke dir, dass du zu mir sprichst. Und ich öffne dir jetzt mein Leben. Und ich bekenne dir all diese Dinge, an denen ich bisher festgeklammert habe. Die Götter, die eigentlich keine waren und sein können. Ich lade dich jetzt ein in mein Leben, dass du mir vergibst, mich reinigst und in mein Leben hineinkommst. Ich möchte von nun an Gott zu dir gehören. Gib mir deinen Heiligen Geist, damit ich dich verstehen kann. Und ich bitte dich, ordne mein Leben. Dass ich von nun an die Dinge richtig sortieren kann. Wir wollen jetzt, während die Musik noch so im Hintergrund spielt, ich möchte dich einladen, mit Gott das auszumachen. Hier sind einige, die haben ganz klar diese Götzen, die ist vielleicht Abhängigkeit oder was auch immer, ganz klar vor Augen. Die vielleicht schon viel gekämpft haben darum oder das vielleicht das erste Mal erst realisiert haben, dass es ein Götze ist. Leg das jetzt Jesus zu Füßen. Leg ihm das jetzt hin, bring ihm das, bekenne ihm das. Wenn wir unsere Sünden bekennen, sagt Jesus, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und reinigt uns. Und diejenigen, die von euch das bereits schon gemacht haben, dann bitte Gott, dass er dir hilft, dass du das Leben aus seiner Sicht heraus betrachten kannst und dass du von dieser Position aus die ganzen Lebensbereiche sehen kannst und er dir Weisheit gibst, wie du die richtigen Prioritäten hast, sodass dein Beruf, all diese Dinge nicht so einen hohen Stellenwert haben und dass er dir hilft, Weisheit gibt, das zu sortieren. Lass uns das jetzt mit Jesus klären, bevor wir dann zum Abendmahl kommen.